Hallo, herzlich willkommen. Es ist die Folge 433 des Computerclub Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, dass Sie uns zuhören und hoffen, dass die Themen, die wir für Sie ausgesucht haben, auch Ihr Interesse finden. Aber ich mache das natürlich nicht alleine. Am anderen Ende der Leitung ist einer, den Sie sicherlich auch schon kennen.
Das will ich aber hoffen. Sonst sage ich nichts in der Sendung. Ja, ich begrüße auch alle ganz, ganz herzlich, die uns zuhören, auch die, die sich ins Bett gelegt haben, um besser einschlafen zu können.
Na, das wollen wir doch nicht hoffen. Denn das, was wir haben, sind doch auch teilweise schon Aufreger.
Ich habe vor einiger Zeit darüber berichtet, dass da eine nette junge Dame dieses schon geschrieben hat, dass sie uns nur im Bett hört.
Ja, aber nicht zum Einschlafen, hoffe ich.
Wer weiß, vielleicht schreibt sie ja nochmal.
Wir werden es dann erfahren, meinst du. Aber ich hätte da was. Kennst du die Firma Fupen? Fupen. Mhm. Das ist eine französische Firma, die handelt mit Schwachstellen. Die sammelt Schwachstellen, die sie findet, also sie hat eine eigene Mannschaft, die versuchen in Produkten und Betriebssystemen Schwachstellen zu finden und die verkaufen die weiter. Einfach so. Man vermutet, die sagen nicht viel dazu, dass zum Kundenstamm des Unternehmens Ermittlungsbehörden, Geheimdienste oder auch die dunkle Seite des Internet gehören. Herausgekommen, wie die arbeiten, ist jetzt bei der PWN2OWN, Poven-to-Oven wahrscheinlich ausgesprochen, Konferenz, das ist so eine Hacking-Konferenz oder ein Hacking-Wettbewerb. Da haben die den Internet Explorer auseinandergenommen. Sie kamen also aus der Sandbox raus. Der Internet Explorer ist ja normalerweise abgesichert gegenüber dem Rechner. Aber über eine Sicherheitslücke konnten die den überlisten, bis hin zu dem neuen Internet Explorer 11. Bekannt wurde allerdings auf der Konferenz, dass sie, die Fupen, diese Schwachstelle bereits im Februar 2011 entdeckt hatten und haben die einfach gebunkert. Haben sie also nicht an den Hersteller gemeldet, wie man das als ordentlicher Mensch macht, sondern haben die einfach gebunkert. Also 3 Jahre nach der Entdeckung haben sie denn mal vorgeführt, ob die zwischendurch verkauft haben. Das erzählen die natürlich nicht, denn das würde ja ihr Geschäftsmodell nicht mehr ihrem Geschäftsmodell widersprechen. Ich meine, die Sicherheitslücke, die hat Microsoft mittlerweile gestopft, das ist nicht das Problem. Aber es gibt solche Händler, die mit dem potenziellen Leid anderer arbeiten. Das hat Google auf den Plan gerufen. Google hat eine Gruppe eingesetzt, die nennt sich Project Zero. Die sollen diese Zero-Day-Exploits, also die Schwachstellen, unbekannten Schwachstellen, in bekannten Programmen finden. Dafür haben die ja wirklich die Elite der Hacker oder die bekannte Elite der Hacker eingestellt, zum Beispiel den Georg Hotz, der heißt G-Hot, denn in der dunklen Szene, da ist der Chris Evans bei, der hat auch schon viele Sicherheitslücken veröffentlicht, ist dann Security-Chef von Chromium, also diesem Betriebssystem geworden, das auf dem Chrome-Browser basiert. Der Tavis Omandi, das ist der Security-Rockstar von Google. Der Ben Hawkins, der hat im vergangenen Jahr Lücken in Flash und Office bekannt gemacht oder hat die dem Hersteller gemeldet. Oder Ian Baer, der auch ein bekannter Hacker ist, der hat die Sicherheitslücken in iOS und OS X gefunden und hat die dem Hersteller gemeldet. Also diese Gruppe sitzt jetzt zusammen oder die dürfen ihr Hobby zum Beruf machen und deren einzige Aufgabe ist es, Sicherheitslücken zu finden, die den jeweiligen Herstellern zu melden und die haben dann maximal 90 Tage Zeit, einen Patch dafür zu entwickeln, sonst wird diese Lücke öffentlich gemacht. Also da wird dann Druck aufgebaut gegenüber den Herstellern und die Produkte, die die untersuchen, sind eben welche, die für das Internet relevant sind. So die Definition. Ist also nicht nur die Google-Produkte, also Google Chrome oder sonst was, sondern auch die Produkte anderer Hersteller sollen untersucht werden. Und wenn Sicherheitslücken gefunden werden, sollen sie ganz schnell den Herstellern gemeldet werden. Die Idee dahinter ist, wie Google sagt, Sie möchten die Anzahl der Sicherheitslücken im Web, die da sind in den Produkten, möglichst reduzieren, damit so Firmen wie Wuppen es plötzlich schwerer haben, ihr Geld zu verdienen, beziehungsweise wenn man das mal positiv ausdrückt, was es ja an sich ist, dass der normale Internetnutzer besser vor Sicherheitslücken geschützt ist. Er muss natürlich nach wie vor in der Verantwortung, die Patches, die dann kommen, einzuspielen, eine Sicherheitssoftware zu installieren und das Ganze, das Übliche, was wir immer wieder sagen. Aber die Möglichkeit besteht somit, dass die Sicherheit im Internet etwas besser wird. Ich finde das eine sehr, sehr gute Initiative, hoffe, dass sie nicht missbraucht wird und hoffe, dass die Spezialisten bald mal veröffentlichen können, was sie denn mittlerweile bewirkt haben und was beseitigt wurde.
Schabadabadu, wer sagte das? Fred Feuerstein. Und komplette Scheiße, wer sagte das vor kurzem? Ja, Linus Torvalds. Als herauskam, dass der GCC 4.9.0 einen Fehler enthält, und zwar der neue Kernel, der damit kompiliert worden ist, der ist ab und zu mal abgestürzt. Und nun hat man sich da lange Gedanken darüber gemacht und gesucht, und nach einer Woche war es dann soweit, dass man die Ursache gefunden hat. Es lag nicht am Kernel, es lag am Compiler, an dem GCC. Denn der GCC hat einfach einen Schalter ignoriert. Es gibt, ich will es mal nicht so kompliziert erklären, es gibt bestimmte Bereiche, die nennen sich Red Zone. Die sind nicht sehr groß, 128 Byte in Linux. Und dort darf eigentlich keiner hineinschreiben, außer dem Kernel selbst. Und die liegen direkt hinter der Sprungtabelle für Interrupts und sowas. Und dieser Bereich, der muss natürlich jetzt vom Compiler, wenn der das Programm übersetzt, dann muss er auch überwachen, dass dort keiner drauf zugreift. Und das ist aber hier nicht der Fall. Denn selbst wenn der Schalter, der nennt sich MNO-RED-Zone, wenn der gesetzt ist im Compiler, das hat der GCC komplett ignoriert. Und dann kam es eben dazu, dass manchmal dieser Bereich benutzt und andere Sachen, die da drin schon standen, überschrieben wurden. Und sowas ist natürlich extrem schwer zu finden. Und deswegen hat der Linus Torvalds so was gesagt, was ich manchmal auch verwende. Aber nur ganz, ganz, ganz selten. Also, hier ist ein Fehler, der nicht aufgetreten oder nicht bekannt war, durch einen neuen Kernel beim Kompilieren erst bekannt geworden. Der war übrigens schon behoben, dieser Fehler. Allerdings war er noch nicht in den GCC eingeflossen. Nur der Patch war schon da. Also, Linus, ich kann dich recht gut verstehen. Mir geht's manchmal ähnlich.
Das ist ja auch kritisch, wenn ein Compiler nicht sauber läuft. Wie soll man das machen? Der Linus Torvalds hat gesagt, welchem Compiler kann man jetzt überhaupt noch trauen? Sinngemäß übersetzt. Genau. Und tja, er hat im Prinzip recht. Wenn solche geschützten Bereiche beschrieben werden, dann hat das wirklich fatale Folgen. Dann stürzt das Betriebssystem. Aber was viel schlimmer sein kann, sowas, wenn das bekannt ist, ja ein Einfallstor für die dunkle Seite des Internet, für die Kriminellen. Deswegen kann ich seine Aufregung, genau wie du, voll und ganz verstehen. Allerdings, ob er recht hat, dass man jetzt alle Compiler neu schreiben soll, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Qualität des GCC sonst ist. Dass die kleinen Sachen, die ich damit mache, die haben noch nie Probleme gehabt.
Es war bestimmt ein Schlüsselerlebnis für den guten Linus. Aber Schlüsselerlebnis ist nicht weit entfernt von Schlüsselkindern. Wir wissen alle, was das ist. Das sind die, die, wenn sie zu Hause sind, allein zu Hause sind, die haben einen Schlüssel um den Hals hängen, damit sie die Haustür oder die Wohnungstür aufmachen können, wenn sie aus der Schule oder Kindergarten oder sonst wo kommen. Und die, wie nennen wir die, Heinz? 1.0, ja? Mhm. Dann gibt's aber doch auch die Schlüsselkinder 2.0.
Oh ja.
Und da dachte ich mir, als ich das gehört bzw. gelesen habe, dass du mit dem Rudi Kulze darüber fleißig reflektiert hast, was erzählen die mir denn da eigentlich? Aber wir sollten uns das einfach mal anhören.
Das Smartphone. Das Smartphone ist Bestandteil des Alltages und das nicht nur bei Erwachsenen, sondern mittlerweile auch bei Kindern. Mit diesem Thema hat sich näher befasst unser Freund Rudi Kulzer. Herzlich willkommen in München und du hast dein Thema einfach Schlüsselkind 2.0 genannt.
Ja, nicht ich, sondern mir ist bei der täglichen Suche von Themen und Beschäftigungen, das war sofort ein Stichwort, ist mir ins Auge gefallen, Schlüsselkind 2.0. Überschrift, knapp 40% der Grundschüler besitzen bereits ein eigenes Smartphone. Also, dass die Eltern ihren Kindern schon relativ früh ein Handy geben, das gibt's ja schon länger, aber immerhin, jetzt sind schon 40% mit einem Smartphone. Und warum ich mich beschäftige, ist, ich unterstütze die Agentur eines Herstellers, ein bekannter Hersteller, das Kautschukranzen, und diese Hersteller in dem Umfeld von Kinderprodukten bemühen sich ja, was können sie Neues bringen. Und da ist das Thema schon länger in der Luft. Wie kann man denn das Handy bereits im Schulranzen oder im Schulrucksack aufladen?
Ja, jetzt lassen wir mal ganz von vorne anfangen. Also Schlüsselkinder waren ja die Kinder oder sind die Kinder, deren Eltern beide arbeiten müssen.
Beide arbeiten müssen,
und
ja.
Die bekamen dann einen Schlüssel um den Hals gehängt, damit die Möglichkeit hatten, auch während des Tages die Wohnung zu verlassen und vor allen Dingen wieder zurückzukommen.
Also wieder zurückzukommen, ja.
Die Schlüsselkinder 2.0 haben also keinen Schlüssel mehr um den Hals, sondern ein Handy um den Hals oder in der Tasche.
In der Tasche, ja.
Oder im Tornister, wie du es gerne einbauen möchtest.
Also nicht ich, aber wo eben diese Hersteller nach Neuerungen suchen. Die Kombination Handy mit dem Schulranzen, also für die Grundschüler, oder mit dem Schulrucksack für Ältere, oder meinetwegen auch dann später für den Business-Ranzen, den ja viele haben, dass man das Handy also da über dieses Verpackungsgerät laden kann, scheint ein generell wichtiger Trend zu sein, der sich auch für die Kinder zeigt.
Die Kinder, die Schlüsselkinder 2.0, nutzen also das Handy zur Kommunikation mit ihren Eltern, Freunden. Man muss natürlich da ein bisschen aufpassen, dass man die Kinder auch trainiert, damit nicht die Kosten aus Versehen in exotische Höhen getrieben werden.
Oder dass die Eltern es übertreiben mit der Überwachung. Wäre psychologisch auch falsch. Das Thema gibt's auch.
Ja.
Eine ist also, dass die labern ohne Ende und kosten. Und das zweite ist aber auch, dass ängstliche Eltern oder kontrollsüchtige Eltern zu sehr überwachen. Das sind beides Dinge, die man im Auge behalten soll, die sind negativ, aber generell, dass die Kinder dieses wichtige Kommunikationsinstrument haben. Es beginnt also nach den Untersuchungen mit dem ABC-Schützen, mit dem Erstklässler auf Bayerisch. Vorher ist es noch nicht notwendig.
Also die Erstklässler, viele Erstklässler haben schon ein mobiles Telefon dabei oder ein Smartphone dabei, um dann im Notfalle oder auch regelmäßig mit ihren Eltern in Kontakt treten zu können.
Mit den Eltern Kontakt, natürlich auch mit ihren Schülern, Freunden, aber wichtig ist, die Eltern wollen offen sein, dass sie in Kontakt, wenn was ist. Das ist klar, ist auch verständlich und gut.
Jetzt mal zurück zu dem Projekt, von dem du sprachst. Man will ja nicht das Handy in den Schulranzen einbauen.
Nein. Sondern
denn die Handymodelle, die wechseln ja so im Wochenrhythmus. Die Schulranzen weniger, die halten ja normalerweise ein paar Schuljahre.
Man will das Handy über den Schulranzen laden. Also diese Ranzen oder auch die Rucksäcke haben ja alle eine relativ gute Fläche, die man mit sich herumträgt. Das scheint mir der technische Ansatz zu sein. Und mit neuen Materialien, wenn ich die Flächen so gestaltet, dass die, was weiß ich, Sonnenlicht umwandeln können. Also dieser Gedanke habe ich schon öfters gehört im Rahmen meiner Arbeit. Das liegt schon länger in der Luft, dass man sowas machen will.
Dass also ein Solarpanel im Prinzip Bestandteil des Rucksacks ist.
Genau. Oder das Gewebe des Rucksacks so gemacht wird, dass es wie ein Solarpanel wirken kann.
Wie weit sind denn da die Entwicklungen bei den Herstellern gediehen?
Also ich denke, dass mit ersten Prototypen, also hier ist die Firma Kawa, also Kawa hat da etwas mit Taschen, oder ich weiß, dass auch bei Scout daran gearbeitet wird. Ich denke, wir sind da schon in einer Phase, wo die ersten dieses Jahr erscheinen und nächstes Jahr vielleicht sogar mit mehr Wettbewerb geworben wird dafür.
Wird das denn für die Kinder ein Kaufanreiz oder ein Wunschanreiz sein, dass die ihr Handy mit dem Rucksack oder mit dem Tornister laden können?
ich glaube, das ist eher für die Eltern und Großeltern. Also bei den Rucksäcken, also die erste Phase, sind es in erster Linie die Großeltern, die das kaufen. In der Phase zwischen Weihnachten und Ostern. Und die Kinder haben, wenn die da was Tolles haben, cool, ne, dann sind die sicher nicht dagegen.
Und du meinst, wenn das denn die Kinder einmal mitbringen, werden die Erwachsenen auch eine Ladestation auf dem Rücken tragen, wenn sie mit ihrem schicken Rucksack durch die Stadt laufen?
Da habe ich auch vor kurzem gelesen. Also an der Wall Street trägt man jetzt nicht mehr Aktenkoffer, sondern der Businessman oder auch Woman hat heute einen Business-Rucksack.
Das sind denn die Business-Schlüsselkinder 2.0?
Ja, so wie das Pendeln lernen die Kinder schon bis zu den Erwachsenen und offensichtlich auch die Schlüsselkinder 2.0.
Herzlichen Dank nach München, Rudi Kulzer.
Gerne.
Ja, ich will ja nichts Böses sagen. Es war ja auch interessant und es war ja auch ganz lustig gemacht. Aber ein Wort möchte ich an die angesprochenen Großeltern richten. Liebe Opa, liebe Oma, oder von mir ist auch umgekehrt, ist mir egal. Lasst euch von euren Enkeln nicht dazu überreden, so etwas zu kaufen. Überlegen wir doch mal. Haben wir jetzt einen Rucksack mit einer Solarzelle drauf und unser Mobiltelefon für unseren mobilen Nachwuchs, das hält aber jetzt ein paar Tage mit dem Akku. 1, 2, 3, 4 oder sowas. Sind die denn so lange in der Schule? Na gut, selbst wenn man mal eine Wochenendfahrt macht oder so. Aber was ist denn dann? Sind die ganze Zeit im Freien oder legen den Rucksack irgendwo hin und stellen Wachen auf, damit er nicht geklaut wird, nur damit die Sonne drauf brezelt und damit sie ihr geliebtes Kommunikationsmittel wieder laden können? Was soll denn da wirklich an Leistung rauskommen? Ich habe so ein Ding seit 1,5 Jahren von einer Firma bekommen und ich muss sagen, unbrauchbar ist noch ein Lob. Die Solarzelle, die kann man nicht richtig ausrichten. Da muss man immer eine Häuserwand haben, damit man das Ding schräg stellen kann. Was da rauskommt, das ist einfach nur viel zu wenig. Das ist ganz genauso, als würde ein Verdurstender eine Ameise im Mund pinkeln. So ungefähr ist das Verhältnis. Und also ich kann nichts mit sowas anfangen. Vielleicht ist es einfach nur ein Geschäftsmodell. Eins wollen die damit nichts anderes, als Oma und Opa Geld aus der Tasche ziehen, damit sie ein gutes Gewissen haben, damit ihre Kids, ihre Enkelkids dann ein paar Tage länger mit ihrem Dattelfon unterwegs sein können und nicht nach Hause kommen müssen?
Also sicherlich ist das ein Geschäftsmodell, was wenn man Technik macht, ob das, was du hast, ob das denn auch, es gibt die Produkte ja noch nicht, die sind in der Entwicklung, denken die Techniker drüber nach. Wie die dann aussehen werden, weiß man noch nicht.
Ich kann denen meins zeigen. Auch ein schlechtes Beispiel ist ja zu irgendetwas nützlich, nämlich um zu sehen, wie man es nicht macht.
Adenauer war es, ne? Keiner ist unnütz, er kann immer nur als schlechtes Beispiel dienen.
Genau.
Man muss schauen, was sie da bauen. Sicherlich ist es ein Geschäftsmodell. Interessant war eine andere Sache, die wir zum Schluss nochmal hatten, dass diese Business Freaks, die haben ja heute auch, die tragen ja auch keinen Aktentaschen mehr, sondern auch ihren Turnister, dass die anscheinend auch auf diese Idee aufspringen, sobald die publiziert worden ist, kamen Nachfragen aus diesen Kreisen, ob man denn nicht auch so einen Laderucksack als Gadget für den Businessmann rausbringen könnte.
Ja, aber da kannst du mal sehen, dass die Leute auch null Ahnung von Physik haben. Die müssten ja dann je nachdem, wo die Sonne steht, auch rückwärts gehen durch die Stadt oder seitwärts gehen. Und zwischen Hochhäusern ist sowieso nichts. Die müssten dann Straßen wählen, die je nach Uhrzeit, dass die Sonne dem von hinten da auf den Rucksack drauf scheint. Also komm, hör auf.
Also mit dem Rückwärtsgehen finde ich hochinteressant. Das möchte ich sehen.
Ja, dann kannst du natürlich das Geschäftsmodell erweitern und kannst auf den Rucksack dann noch Außenspiegel so rechts und links drauf machen, damit du beim Rückwärtsgehen sehen kannst, wo dahin
geht. Wir sind im elektronischen Zeitalter, da kommt eine Kamera drauf und du hast einen Monitor vor dir. Der wird dann auch aus dem Rucksack gespeist.
Ja, also ich halte das für genauso, nein, nicht absurd, genauso großartig wie Flatrates zum Beispiel. Diese Flachraten, die uns da überall angeboten werden, die im Grunde genommen gar nicht ungedeckelt sind, sondern überall ist ein Deckel drauf, das ist einfach nur Volksverarsche. Jetzt hat Kabel Deutschland einen drüber gebraten bekommen vom Landgericht München. Die preisen ja auch ihre Flatrates und so weiter an mit, glaube ich, 10 Megabit pro oder 100 Megabit pro Sekunde und was weiß ich was und so. Und wenn man dann 10 Gigabyte pro Tag erreicht hat, das ist ja mordsviel, da brauche ich ja 14 Tage dafür. Aber es gibt ja Leute, die sich jeden Tag, was weiß ich, wie viele Filme da reinpfeifen. Und dann wird aber diese Geschwindigkeit, mit der sie das Zeug laden können, von diesen 100 Megabyte auf 100 Kilobyte gedrosselt. So, und damit können sie nun nichts mehr laden. Damit ist der Ofen aus. Kilobit natürlich, nicht Megabyte. Und so, das hat irgendjemandem nicht gefallen. Und der hat dann die Kabel Deutschland verklagt. Und naja, da kam dann raus, also erstens gilt das nur für Neukunden, die seit Mai 2012 bei Kabel Deutschland einen Vertrag abgeschlossen haben. Und solche, die ihren Vertrag verlängert haben, so als Treuebonus, werden die jetzt auch gedrosselt. Und für die Alten nicht. Und der Richter hat aber gesagt, nee Kinder, so geht das nicht. Ihr könnt nicht in irgendeiner Fußnote da hineinschreiben, es wird gedrosselt, wenn ihr mehr als 10 Gigabyte pro Tag ladet, runterladen wollt. Flat heißt flat, flach, immer, alles, unbegrenzt, ohne Deckel. Es sei denn, ihr würdet ganz groß drüber schreiben, wir wollen euch verarschen, ne, das hat er natürlich nicht gesagt, aber wir haben eine Flachrate bis zu 10 Gigabyte pro Tag und wenn es mehr wird, dann wird die Flachrate eine Lahmrate. Gut, jetzt müssen wir mal sehen, was da passiert. Das ist ja nicht nur Kabel Deutschland, es sind ja viele, die so einen Mist mitmachen, die uns auf diese Art und Weise hinters Licht führen wollen. Sowas wird wohl künftig dann irgendwo groß herausgestellt sein müssen. Und es ist richtig so. Denn das, was hier gemacht wurde, ich würde es als Bauernfängerei bezeichnen. Ich brauche solche schnellen Flachraten nicht, weil ich lade mir keine Filme aus dem Internet, weder legal noch schon gar nicht illegal, weil dazu ist mir die Zeit zu schade, um mir die Filme anzugucken. Ich mache lieber mit meinem oder meinen Kollegen zusammen einen neuen Audiocast und da sind wir dabei, Heinz, oder?
Oh ja, ich hätte da noch eine Geschichte, die an sich fast gar nicht zu uns passt. Du kennst Charles Darwin.
Ja,
der hat ja die Evolutionsbiologie begründet.
Ja.
Der war 1831 bis 1836 unterwegs und hatte, so viel wusste man bis jetzt schon, 404 Bücher dabei, mit insgesamt 195.000 Druckseiten und 5.000 Illustrationen.
Wer hat das denn gezählt?
Das ist elektronisch gezählt worden. Das wollte ich ja gerade jetzt erzählen. Diese so. Bibliothek von ihm, die er dabei hatte unterwegs, die wurde 1936 aufgelöst, also nach seiner Rückkehr wurde die aufgelöst. Und lange Zeit wusste man nicht, welche Werke Darwin dabei hat. Was hat er denn in den 5 Jahren, die er unterwegs war, gelesen, um sich weiterzubilden? Und ein Forscher aus Singapur, der Dr. John Van Wy, hat nun es geschafft, die ganzen Titel zusammenzustellen, aus Dokumentationen, die er gefunden hat, hat die alle digitalisiert und als Beagle Library online gestellt. Daher weiß man, dass 195.000 Druckseiten sind, weil er alles digitalisiert und online gestellt hat. Die steht jetzt zur Verfügung. Man kann also sehen, womit Darwin sich umgeben hat. Das waren größtenteils Reisebeschreibungen, naturgeschichtliche Werke, dann Bücher über Geologie, Atlanten, nautische Schriften, ein bisschen Belletristik, ein paar Geschichtsbücher. Waren sogar einige deutsche Bücher dabei, darunter eine Bibel. Und eines seiner wichtigsten Werke, vermutet man, war Principles of Geology von Charles Lyell. Also die Bibliothek, die 1836 aufgelöst wurde, steht wieder zur Verfügung. Jeder kann sich sie online ansehen, kann sie nachlesen und versuchen zu ergründen, was Darwin unterwegs gelesen hat.
195.000.
Es ist nicht überliefert, ob er alles gelesen hat.
Aber
er hat es auf sein Schiff gepackt, auf die Beagle.
Sechs Jahre ohne Urlaub. Jeden Tag 100 Seiten lesen oder so.
Ja.
Ja, naja, ein bisschen weniger. Man durfte doch Urlaub machen. Es gibt ja nicht viel aus meiner Sicht, was aus den USA kommt und gut ist. Jetzt ist aber etwas da passiert, wo ich sagen muss, da könnten sich unsere Europäer und in der Hauptsache auch unsere Deutschen ein Scheibchen abschneiden. Und zwar hat der US-Kongress den Kluglautnutzern, nee, da drüben heißt es ja Smartphone-Nutzern, das Entsperren ihrer Geräte, wenn sie vom Provider blockiert worden sind, dass sie nur mit den SEM von diesem speziellen Provider betrieben werden können. Den will man jetzt den Riegel vorschieben und der Kongress hat jetzt ein Gesetz einstimmig passieren lassen, was es leichter machen soll, dass man sagen kann, lieber Provider, du hast mich geködert, du hast mir so ein Ding verkauft und jetzt muss ich da zwei Jahre lang, was weiß ich was bei dir, teuer irgendwelche Flachraten, wie auch immer, bezahlen. So, und die kann man eben dann entsperren lassen und kann von einem anderen Provider, der vielleicht billiger ist, da etwas ein Modul hineinschieben und dann darüber telefonieren. Also, es kommen auch gute Sachen von da. Schimpft nicht immer auf Amerika. Macht es nicht so wie ich, sondern macht die Augen auf. Übrigens, das kam nicht so ganz von allein. Denn irgendwann war das ja nun schon mal so. Und dann ist dieses Gesetz für, ich glaube, 11 Jahre lang ausgesetzt worden. Und dann hat man es vor über einem Jahr wieder in Kraft gesetzt. Und das sind Aktivisten, die haben, glaube ich, 20 Monate lang dafür gekämpft, dass hier es zu einer Gesetzesänderung kommt. Das heißt also, von allein kam das auch nicht. Vielleicht sollten wir auch mal kämpfen, dass wir irgendwo für 1 Euro ein Telefon kaufen und anschließend kämpfen wir darum, dass wir nicht mehr 39 Euro monatlich bezahlen müssen, sondern dass wir dann zu Aldi oder Lidl oder sonst irgend so einen 4-Buchstaben-Laden gehen können, können uns da ein SEM holen, das da reinschieben und freuen uns. Wird's wohl nicht wahr werden, so extrem, wie ich das geschrieben habe. Aber schön wäre es doch. Auf jeden Fall würden die Preise dann wieder ehrlicher werden und nicht so eine 1-Euro-Verarsche für irgendein Telefon und ich zahle dann 2 Jahre dafür den Preis, wo ich es mir eigentlich hätte billiger kaufen können. Und selbst wenn ich dann einen Kredit dafür aufgenommen hätte, bei den momentanen Zinsen ist es immer noch billiger, als diese monatlichen Wahnsinnspreise zu zahlen.
Auf der anderen Seite wachsen einem die Telefone wachsen einem ja mittlerweile fast zu. Wie viele Handys hat jeder Deutsche irgendwo in der Schublade liegen mittlerweile?
Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, 55.
Ja gut, dann deckst du ungefähr 10 Familien ab.
Hm.
Aber das sind immer 2, 3 oder sogar 5 Handys, die im Laufe der Zeit sich in den Haushalten ansammeln. Die sind dann auch alle SIM-Log-frei. Denn nach 2 Jahren werden die ja eh entsperrt.
Na, ich habe einmal so ein Ding gehabt, da habe ich dann 2 Jahre gebraucht und es ist heute noch nicht entsperrt. Die haben mich also wirklich verarscht, diese Typen. Aber das Teil war sowieso Schrott und nach dieser Zeit technisch nicht mehr zu gebrauchen. Aber ich denke, wir sollten jetzt nochmal auf Thomas Ritter, auf unseren Shop hinweisen. Da gibt's noch keine Telefone, das heißt also auch keine gelockten, gesinngelockten oder wie auch immer. Und deswegen ist die Sache ganz ehrlich und ganz sachlich und ganz gut.
Da gibt es werthaltige Produkte, so nennt man das heute.
Und, was sagst du am Schluss?
Ich hebe den Daumen und sage Tschüss.
Das tue ich auch. Und Tschüss.